Das ist keine neue Folge von «Apropos», sondern ein Bonusgespräch von Christoph Gertsch, einem Magazinautor mit der Mushinga Kambunchi. Das ist die schnellste Frau der Schweiz. Sie redet unter anderem über Florence Griffith Joyner, die Frau, die vor 36 Jahren den Weltrekord über 100 und 200 Meter aufgestellt hat. Der Rekord hebt bis heute. Ihr Name der ist aber zumindest teilweise in Vergessenheit geraten. Christoph Gertsch und Michael Krogerus sind der Frage nachgegangen, wieso das so ist. Aus dem ist ein siebenteiliger Podcast entstanden. Und ich kann euch sagen, die Lebensgeschichte von Florence Griffith Joyner, kurz Flojo, die lässt sich wie ein Krimi. Alle sieben Folgen kann man hören mit einem Abo vom Tagi oder von jedem anderen Tamedia-Titel bei uns auf der Webseite und in der App. Alle Folgen sind jetzt draussen, das heisst, man kann sie auch durchbingen. Und wenn man einen ersten Eindruck bekommen will, wer die Flojo war und wie heutige Sportlerinnen auf sie schauen, dann viel Spass jetzt mit dem Gespräch von Christoph Gertsch mit der Mushinga Kambunchi.
Mushinga!
Oh. Ist nicht
irgendwie 9. Hey, nehmen wir den Lift, oder?
Ja,
okay. Ich zweifle. Aber mir ist es recht.
Geht's gut?
Ja.
Mushinga, wir kennen uns schon sehr lange, darum sind wir auch per Du. Ich habe dich gefragt, ob du mit uns nochmal über die Flojo reden willst. Und du hast sofort Ja gesagt. Warum eigentlich? Warum hockst du jetzt hier mit mir?
Es hat mich Wunder genommen, schon nur, das war dann, als ich den Podcast noch nicht gehört habe. Aber ich habe gefunden, wenn ich schon ein Teil davon bin und ich es unbedingt hören wollte, habe ich gedacht, es ist vielleicht noch spannend, wie auf mich, wie nochmal darüber zu reden, über den ganzen Podcast.
But one of the most beautiful, fluid, fluent runner that you can imagine watching.
Sie fliegt einfach. Keine Bremse und gar nichts. Schon krass.
Ich bin Christoph Gertsch und ihr merkt schon, die Geschichte von Florence Griffith Joyner von Flojo lässt mich immer noch nicht los. Letzte Woche ist die siebte und letzte Folge von unserem Podcast erschienen. Wir, also der Michael Krogerus und ich, wir haben monatelang recherchiert, eigentlich fast jahrelang, über die schnellste Frau der Welt.
Florence Griffith Joyner blowing away the field.
Cannot be. No one can run that fast.
Seit 36 Jahren ist sie nicht eingeholt und seit 26 Jahren ist sie tot. Die Recherche hat uns um die halbe Welt geführt, nach Berlin, nach Kalifornien, zur Mushinga Kambunchi auf Bern.
Achtung, fertig, los!
Und bis ins Bundesland Baden-Württemberg. Wir haben hunderte Stunden Tonaufnahmen gemacht und manchmal sind wir auf dem Weg fast verzweifelt.
Your call has been forwarded to voicemail.
Was ist denn los mit dieser Geschichte?
Die Geschichte von Flojo hat alles zu bieten. Rassismus, Sexismus, Doping, aber auch Mode und Style. Und eine berührende Liebesgeschichte.
Okay, alright. Well, where do we begin?
Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr die 7 Folgen jetzt nachhören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Aber haben wir alles erzählt? Was bleibt von Flojo? Wie hat sich die Leichtathletik verändert? Und wie lange halten ihre Rekorde jetzt eigentlich noch? Mir denkt, es ist Zeit für ein Debriefing. Und für das setzt man jetzt eben die schnellste Frau von der Schweiz gegenüber. Eine von der schnellsten der Welt, die Mushinga Kambunchi, 32. Sie ist Bernerin, aber definitiv keine Klischee-Bernerin. Seit Jahren läuft sie an der Weltspitze, in einer Sportart, wo die Schweiz vorher eigentlich gar nichts war, wo dominiert wird von Jamaikanerinnen und Amerikanerinnen. Sie ist Europameisterin über 200 Meter, sie ist Hallenweltmeisterin über 60 Meter und vor allem ist sie Olympiafinalistin über 100 Meter. Nicht einmal, sondern zweimal.
Und es ist losgegangen. Mushinga Kambunchi ist gut.
Als eine von nur 3 Läuferinnen ist sie sowohl 2021 in Tokio wie auch diesen Sommer in Paris im Olympiafinal gestanden. Es ist eine Wahnsinnskarriere. Und nicht zu vergessen, sie hat sich in einem Laufduell auf der Tartanbahn gegen meinen Kollegen Michael ganz knapp durchgesetzt. Hoi Mushinga.
Merci, schön da zu sein.
Also ehrlich gesagt, chancenlos. Fucking schnell. Es ist wie gegen ein Auto laufen. Oh.
Und wer den Witz über das Laufduell zwischen dem schlachsigen Finn Krogerus und der Mushinga Kambunchi noch nicht verstanden hat, dem würde die Folge 3 von unserem Flojo-Podcast
empfehlen. Wo es am meisten wehtut? da wo der Stolz sitzt.
Muschinga, wir haben uns vor ein paar Monaten schon mal getroffen, um über die Flowchart zu reden. Bei unserer Recherche haben wir zahlreiche Leute kontaktiert und sie gefragt, ob sie mit uns über die Flowchart reden wollen. Ganz viele haben einfach Nein gesagt oder haben gar nicht geantwortet. Darunter auch aktuelle Konkurrentinnen von dir, ein paar von der weltbesten Sprinterinnen. Kannst du dir vorstellen, warum wenige mit uns reden über die Flowchart?
Ich muss sagen, ich war auch sehr erstaunt, als ich den Podcast gehört habe und mitbekommen habe, dass wirklich sehr wenige über sie reden wollen. Weil ich finde, wenn du Sprinterin bist oder ich, habe ich mich schon früher habe ich mich damit befasst, wer hat den Schweizer Rekord oder dann befasst, wer hat den Weltrekord, was ist das für eine Person. Und dass nicht alles über die Person weiss, also verstehe ich auch, aber ich habe so viel über die Flowchart auch nicht gewusst. Aber dass ich gar nicht über sie möchte reden, hat mich dann wirklich noch erstaunt. Und es hat mich noch Wunder genommen, was die anderen Sprinterinnen hätten gesagt oder jetzt noch mehr, die vielleicht nicht etwas dazu sagen wollen.
Was hat der Podcast mit dir gemacht? An was denkst du heute, wenn du den Namen Flowchart hörst?
Ja, ganz viel mehr Hintergrundinformationen, was mega spannend ist. Ich kann sie wie auch mehr in einen Zusammenhang tun. Ich habe aber nicht extrem viel über sie gewusst. Und jetzt schon nur durch das, dass ich weiss, gegen wen sie ist gelaufen, an welchen Olympischen Spielen sie ist gelaufen, was so ein bisschen ihr Werdegang war, habe ich auch nicht checken, dass sie eben, dass im 84 Jahr LA war, dass eben Heike Drechsler gegen sie ist gelaufen oder ein Merlin Oddi oder ein Gail Devers. Für mich ist es wie so Namen von legendären Sprinterinnen, aber ich weiss dann manchmal nicht immer, wo einordnen, wenn sie die gelaufen und so ein bisschen zu wissen, dass es viele so ein von einer ähnlichen Epoche sind, ist wie mega spannend und ja, wie ganz viel mehr Hintergrundinformationen, als ich vorher hatte.
Und gleich, das ist die genau gleiche, oder die zwei genau gleichen Disziplinen, wo sie gelaufen ist, wo du heute laufst, beides Sprint, 100 und 200 Meter, gibt es Sachen, wo du denkst, dass sie die mit der Flowchart verbinden, obwohl es fast 40 Jahre dazwischen liegen?
Ja, sicher, dass wir halt eben wirklich den gleichen Sport machen. Sicher auch so ein bisschen das äußerliche Ding. Aber das ist, wie, glaube ich, auch du im Podcast hast gesagt, wir sind auch alle kleine Nachkommen von Flowchart, die uns Mühe geben mit den Outfits, mit den Nägeln, mit der Frisur. Sicher auch ein bisschen das, ja.
Für mich, das merkt man im Podcast, für mich bleiben am Schluss doch recht viele Fragen offen. Hat sie getobt? Hat sie zu viel Rückenwind gehabt bei diesem Weltrekord? Das sind Fragen, die mich irgendwie weiter beschäftigen, die mich auch nicht ganz werden loslassen. Gibt es Sachen aus deiner Sicht, die in Flowchart als Geschichte dir nach wie vor Rätsel aufgeben?
Mir hat schon recht erstaunt, eben wie der auf eurer LA-Reise wirklich nicht mit euch reden wollte, wo ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, auch wie der heute gesagt hat. Ich meine, es war eine unglaubliche Athletin, es ist eine Legende unserer Sportart im Sprint, so lange sie den Weltrekord hat. Und dass es wie niemand möchte erzählen möchte oder dass man dort wie gar nicht darüber möchte erzählen möchte, ist schon ein bisschen komisch und schade, weil ich habe das Gefühl, es gäbe viele, die sich mehr für sie interessieren würden, wenn es mehr Hintergrundinformationen gäbe oder wenn man ein bisschen mehr über sie würde wissen würde. Das ist schon etwas, was mich recht hat erstaunt und was mich auch schade täuscht und was ich sicher cool hätte gefunden, wenn ich dort noch ein bisschen mehr herausgefunden hätte.
Lass uns mal ein bisschen Sprung machen, auf deine Geschichte schauen, auf deine persönliche Geschichte. Die Flowchart ist schon als Mädchen gegen andere Schülerinnen gelaufen. Du auch. Magst du dich erinnern, wann hat dich die Faszination für das ganz schnelle Laufen gepackt? Erinnerst du an einen speziellen Moment?
Es ist nicht ein spezieller Moment, aber ich denke sicher, wahrscheinlich mein erster Wettkampf oder mein zweiter Wettkampf oder einer meiner ersten Wettkämpfe. Einfach, wo ich habe immer gerne Sport gemacht, ich habe mich gerne bewegt, ich habe immer gewusst, dass ich schnell bin. Aber dann zuerst mal einen Wettkampf zu machen und dann dort, zuerst mal bin ich zweit geworden, aber dort, wie ich auf das Podest stehen durfte, eine Medaille dafür zu bekommen und dann irgendwelche T-Shirts und weiss nicht was, ein Abzeichen oder hast dann plötzlich ein Geschenk bekommen für etwas, was du wie gerne machst. Ich glaube, es ist so ein bisschen dort, wo es hat angefangen hat oder wo ich so ein bisschen die Freude habe gefunden, wo ich plötzlich etwas in dem, was ich gut bin oder das, was ich gerne mache, nachher so an einem Wettkampf machen kann und dann noch dafür belohnt werde, sozusagen.
Du hast gesagt, du hast immer gewusst oder schon lange gewusst, dass du schnell bist.
In der Schule, vor allem im Schulturnen oder, ich weiß nicht, auch schon vorher im Kindergarten, aber sicher im Schulturnen, wenn wir irgendwie Fangis gespielt oder so, es hat nie jemand hinten nachher mögen oder irgendwie, wir haben manchmal schon Fangis gespielt, wo ganz viele Leute mehr haben müssen fahren und nicht jemand andere, also so ein bisschen so Sachen. Und es ist dann am Sporttag oder so, also ich habe immer zu den Schnellsten gehört. Ich bin auch viel mit meiner Schwester irgendwie rausgesäckeln oder irgendwie Wettrennen gegen meine Eltern gemacht oder irgendwie so. Und es hat immer gefeckt und ich war wirklich immer gut gewesen. Darum ja, bin ich auch so ein bisschen aufgewachsen mit dem, ich bin schnell. Es hat nicht den Moment gegeben, wo ich dann plötzlich gewusst habe, oh, wow, ich bin schnell, sondern ich bin irgendwie ein bisschen aufgewachsen damit.
Du bist die Gejagte gewesen eigentlich.
Ja, irgendwie schon. Weil die Leute gewusst haben, ich bin schneller. Also jagen wir dem Fall sehen. Aber es ist ein bisschen so. Immer die Schnellste ist eigentlich immer die Gejagte. Ja.
Wo du hast angefangen, hat es in der Schweiz niemand gegeben, der nur annähernd Weltspitze im Sprint war. Also der Schweizer Rekord damals war bei 11.34, formiert Mireille Donders, auch vor einer Bernerin. Du hast ihn inzwischen bis heute um fast eine halbe Sekunde unterboten. Das sind mehrere Welten im Sprint. Wenn du nochmal dorthin zurückgehst, wenn du die Schweizer Sprintlandschaft vor Augen führst, wie einfach war es gewesen, oder vielleicht wie schwierig ist es gewesen, eine professionelle Laufkarriere zu starten, hier aus Bern raus?
Ja, es ist nicht so einfach gewesen, vor allem, es ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her, als ich den Schweizer Rekord gemacht habe, ja, das erste Mal. Dann war so ein ganz anderes Mindset in der Schweizer Leichtathletik. Da hieß es, ja, du kannst eh nicht Profi werden, oder im Sprint sind deine einzigen Chancen mit der Staffel, du kannst einzeln, hast da keine Chance wie mit dabei zu sein. Und darum ist es auch nicht sehr gefördert worden. Und es ist einem eher ein bisschen mehr ausgeredet worden. Darum war es sicher nicht immer einfach gewesen, weil ich auch dort zwischendurch auch ein bisschen gegen den Strom schwimmen und musste sagen, ja nein, 100 oder 200, meine eigenen Disziplinen sind wichtiger und ich will in der Staffel dabei sein und es ist eine coole Sache, aber meine eigenen Disziplinen sind wichtiger und das ist schon nicht immer ganz einfach gewesen. Und vor allem ist es so immer einfacher, wenn man jemanden anders sieht, der etwas macht. Also das sehe ich selber auch. Ich funktioniere auch sehr viel mit Vorbildern. Und wenn ich jemanden anders sehe, der auf einer Bahn, zum Beispiel auf Deutschland geht, kann trainieren, dann habe ich dann auch das Gefühl, ja gut, wenn ich das kann, dann kann ich das auch. Oder darum war es auch nicht immer einfach gewesen, wo ich so ein bisschen den Weg haben müssen suchen, den Weg ein bisschen bahnen musste. Aber dafür war ich auch die Erste gewesen und hatte da so immer mehr Aufmerksamkeit gehabt für das, was ich gemacht habe. Also für meinen ersten Schweizer Rekord, wenn heute jemand unter 11.34 läuft in der Schweiz, ist das nicht mehr so speziell. Und dann war es irgendwie mega speziell gewesen. Aber es war sicher nicht immer alles einfach gewesen, aber ich habe extrem viel gelernt. Von dem her auch sehr, sehr spannender Weg.
Du bist wirklich eine Bahnbrecherin für einen Sprint in der Schweiz. Nicht nur du bist schnell aus deiner Familie, sondern eigentlich alle Schwestern sind mehr oder weniger schnell. Jetzt folgt die Tashi, eine jüngere Schwester von dir, an die Weltspitze, oder ist es schon gefolgt? Was spielt das für eine Rolle, dass du nicht die Einzige in der Familie warst?
Ja, es war immer cool, weil wir es eigentlich so ein bisschen zusammen erleben und zusammen machen konnten. Meine älteste Schwester, Galuanda, die hat mit, ich weiß nicht mehr genau, 15, 16 aufgehört, aber die hat auch immer gerne Sprint gemacht oder allgemein Sport. Und es war auch schön, immer auszutauschen mit ihr. Und dann habe ich recht lange mit Usama, mit der dritten Schwester, trainiert und bin mit ihr an Wettkampf gegangen. Und jetzt kann ich das auch so mit Didi, mit der Jüngsten erleben. Und es ist sehr schön, weil wir immer alle wissen, von was man redet. Man muss nicht viel erklären und wir kennen das alle und können das so miteinander teilen.
Vor kurzem war Paris, Olympische Spiele. Ich habe es von daheim geschaut, ich habe es wahnsinnig schöne Olympische Spiele gefunden. Es waren deine vierten, was so unglaublich ist. Was hat dir die Teilnahme mal ganz allgemein bedeutet?
Sehr viel. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr wird man sich bewusst, dass es so nicht selbstverständlich ist, dass immer irgendetwas passieren kann. Es hat ganz viel, wie du im Intro hast gesagt hast, ganz viel, die jetzt eben in Tokio im Finale waren oder sogar auf dem Podest waren, sind das ja nicht dabei gewesen. Es zeigt immer wieder, dass alles immer mega an einem seidigen Faden hängt und dass es wirklich, man kann das ganze Jahr alles richtig machen und es braucht nur etwas Kleines Blödes, was passiert und schon klappt es nicht mehr. Und darum bin ich schon mega stolz darauf, wenn ich so auf meine Karriere zurückschaue und nehme wirklich jeden Erfolg oder jedes Jahr nehme ich, ja, finde ich wirklich mega schön und nehme ich wirklich auch nicht für selbstverständlich und habe immer eine Freude, wenn ich sozusagen weitere Erfolge feiern kann.
Als wir im Frühling bei dir waren, im Wankdorfstadion für den Lauf von Michael gegen dich, kann mich erinnern, dass das dort nicht so gut ist gegangen, weil du dich gestresst hast mit der Verletzung. Die hat dich bis Paris, bist nicht sicher gewesen, fast bis zum Lauf her, bis zum 200-Meter-Lauf her, bist eigentlich nicht sicher gewesen, wie schnell dass du wirklich bist diesen Sommer, wie schnell dass du in Paris hast sein. Ich war vor dem Fernsehen gewesen und habe das verfolgt und habe mich mega gefreut für dich. Ich hatte das Gefühl, jetzt kommt es gut. Wie war das für dich vor dem 100, oder ja, sagen wir nicht, noch nicht vor dem Finale, sondern vor dem Vorlauf? Wo hast du rück können sagen, jetzt bin ich dort, wo ich einigermaßen sein will?
Ich habe schon in den Trainingsfahrern gemerkt, morgen kommt gut. Ich habe mich gut gefühlt. Ich muss aber sagen, der 100-Meter-Vorlauf ist nicht super, super, super gewesen. Vor allem, wenn man zum Beispiel noch mit Hockey vergleicht, habe ich einen viel besseren Vorlauf machen. Darum war ich wie nie an einem Punkt gewesen, wo ich gewusst habe, okay, es kommt gut. Ich habe die ganze Zeit gewusst, ich bin fit, ich bin zu Weg und Ich hatte es, aber ich auch gewusst, die anderen sind auch sehr stark. Also meine Konkurrentinnen, auch als ich mein Halbfinallauf hatte, habe ich ja, die erste Reaktion ist so, scheiße, okay, in dem Fall. Und dort unter Top 2 zu kommen, oder mindestens unter Top 4, wird schwierig. Darum, ich muss sagen, ich bin auch schon an andere Wettkämpfe selbstsicherer hergegangen oder habe ich eher das Gefühl, kann mal, das klappt. Und da bin ich wirklich einfach... Habe ich gewusst, es wird sehr schwierig und jetzt ja, bin ich der, der dachte, einfach alles gehen und mal schauen, was es gibt. Und es hat zum Glück gelangt für die Finale.
Und es ist losgegangen. Alfred ist okay weggekommen. Moschinger Kambunji ist gut.
Du hast einen super Start gehabt, so jetzt am Fernseher ausgesehen. Ich glaube, es hat einen Moment gegeben, wo du der Erste warst in diesem Finale.
Ich glaube, das Zweite.
Oder Zweite. Ja.
Es war Zweite gewesen, so lange. Das Vierte.
Wie hat es für dich angefühlt im Rennen selber?
Ja, ich war halt auf Bahn 1 gewesen, da bist du wie so mega weit weg von allen anderen. Ich habe auch nicht sehr viel realisiert, was links und rechts ist passiert, oder nur rechts ist passiert sozusagen. Also vor allem die auf Bahn 2 waren, die vor der Elfenbeinküste, hat sich verletzt und ist gar nicht gut raus. Und nachher irgendwann habe ich auf dem Video gesehen, dass sie gar nicht fertig gelaufen ist. Und durch das bin ich wie so ein bisschen weit weg von den anderen und habe gar nicht richtig mitbekommen, was passiert ist. Ich habe auch nicht gemerkt, dass ich so gut gestartet bin. Das habe ich wirklich eigentlich erst später oder vor allem auf der Analyse MNR gesehen, dass ich wirklich bis 50, 60 Meter wirklich eigentlich noch in der Top 3 war. Aber dann einfach bei der fliegenden Phase, dort, wo ich auch sonst die letzten Jahre immer ein bisschen mehr Mühe habe als am Anfang, dort habe ich dann halt mehr verloren.
Würdest du sagen, Ziel reicht für dich? Oder anders gefragt, was war das Ziel für Paris?
Ja, auf jeden Fall 100 Meter definitiv Ziel erreicht. Auch als ich vom Halbfinale zurückgekommen auf meinem Platz, habe ich auch gedacht, okay, cool, Ziel erreicht. Und jetzt kann ich es eigentlich nur noch geniessen. Klar, gehst du dann in Lauf und willst nochmal schnell laufen, du weißt nicht, was die anderen laufen. Aber ich habe ohne Ding die mega Druck gehabt, sondern ich habe einfach Hörnerfreude gehabt. Ich habe jetzt nochmal das Finale geschafft. Ich kann jetzt dort einfach laufen und mich sehen, was es gibt. Und es ist so ein bisschen egaler gewesen, als jetzt zum Beispiel im Halbfinale, wo es noch das Ziel zu erreichen hatte. Und dann habe ich einfach befreit können laufen. Und ich bin auch froh, ist es eigentlich mein bestes Rennen gewesen dieses Jahr. Auch mit Regen und die nicht mega guten Temperaturen habe ich wirklich eigentlich eine mega gute Leistung können machen. Darum habe ich wirklich mega, mega Freude. Und es ist wirklich so ein kleines «Okay, check, Ziel erreicht».
Gail Devers ist in Lane 4, Lane 1 ist open. Und quickly, Lawrence Griffith Joyner blowing away the field.
Wir haben zusammen recht oft das Flowjo-Video angeschaut vom Weltrekord und vom 200-Meter-Weltrekord. Wir haben recht lange über ihren Stil geredet. Es war spannend, dich zu hören. Du hast es noch nicht so oft vorher angeschaut. Etwas, was ich dich dann nicht gefragt habe, und das muss ich jetzt unbedingt nachholen: Wer hat eigentlich von den heutigen Top-Sprinterinnen den schönsten Laufstil?
Ich finde, Elaine Thompson mit 21 war mega beeindruckend.
Mit den 10,54 dann?
Ja, also schon in Tokio ist sie mega stark gelaufen. Und dort auch, aber dort ist schon, es ist krass gewesen, wie sie ist gelaufen. Also es ist mega beeindruckend gewesen. Jellyanne Fraser-Pryce auch, die ist dann im 22 ist sie noch mal stärker gewesen. Dort ist sie auch, also wirklich mega cool gelaufen. Und Marisa Zetalu von der Elfenbeinküste auch, die ist letztes Jahr wirklich mega, mega, mega stark gelaufen, wo man gesehen hat, wow, sie hat technischen Fortschritt gemacht. Aber ja, am beeindruckendsten finde ich schon die Elaine Thompson.
Was beeindruckt die an ihrem Laufstil?
Also erstens ist es sehr schnell. Vor allem eben dann im 21, als sie so parat war. Und sie hat, also die fliegende Phase ist sie schon mega stark. Und es ist wirklich auch so, es sieht bei ihr mega leicht aus und es geht einfach vorwärts. Und ich glaube, sie hat ja dann selber, sie war sehr schockiert dann im 21 in Eugene, wo sie die 54 ist gelaufen, bin ja dann noch der gewesen, wo sie, glaube ich, überhaupt nicht erwartet hat, dass sie so eine schnelle Zeit kann laufen. Also sie hat auch sehr viel Leichtigkeit in ihrem Lauf. Bei ihr ist halt jetzt einfach, die letzten Jahre ist sie halt körperlich angeschlagen gewesen und dann ist sie nicht an das hergekommen. Aber wenn sie fit ist und gesund ist, dann läuft sie mega beeindruckend.
Deine Karriere, wir haben schon ein paar Mal gesehen, ist mega lang. Es ist wirklich eindrücklich. Es ist echt nicht total normal, im Sprinten so lange dabei zu sein. Du bist seit 10 Jahren an der Europaspitze, dann auch an der Weltspitze. Wir kommen dann noch darauf, wie weit die Karriere vielleicht noch weitergehen könnte. Kann man in deinem Alter, kann man in deinem Alter noch technisch etwas verbessern? Oder ist es quasi nur noch, ich rette mein neues Ziel, was noch möglich ist, die nächsten Jahre?
Das ist eben das Schöne. Und das ist eben wie bei Shelly-Ann Fraser-Pryce, die im 22 eigentlich ihre konstanteste Saison oder ihre stärkste Saison hatte. Ja, sie ist, also sie hat wirklich, ich finde, sie hat auch nochmal technisch nochmal einen Fortschritt gemacht. Oder habe ich das Gefühl, darum ist sie dann auch so stark gelaufen. Marie-José Talou eben auch. Also wirklich letztes Jahr hast du wirklich gesehen, wow, da ist etwas gegangen. Und darum ist sie auch Anfang der Saison die ganze Zeit so stark gelaufen. Gegen Schluss hat sie dann, glaube ich, so körperlich noch ein bisschen Mühe gehabt, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe mega schöne Vorbilder im Sprint, wo was 4-5 Jahre älter sind als ich, wo mir eigentlich zeigen, dass sie eigentlich vor allem jetzt das ganze Technische eher jetzt am Ende ihrer Karriere wirklich können umsetzen können und dort sie besser wurden.
Wir reden im Flowjob-Podcast von diesen höheren Knien, habe ich gelernt, dass das so wichtig ist, vor allem in der fliegenden Phase. Ist das bei dir auch so?
Ja, ich glaube, es ist eigentlich bei allen so. Es ist jetzt nicht so, wie es der Michael gesagt hat, dass du probierst nicht deine Knie aufzuziehen. Das ist eigentlich wie so eine Reaktion auf, wenn du technisch gut läufst, hast du wie eine höhere Knie. Darum, du bist nicht im Rennen und probierst die ganze Knie aufzuziehen irgendwie so. Sondern wenn du wie alles richtig machst, hast du wie eine sozusagen die höheren Knie. Das sieht man übrigens bei Elaine Thompson noch mega gut, dann im 21, wenn man so vor Seite schaut. Das ist mega beeindruckend und du siehst das sehr gut.
Paris ist jetzt fast 3 Wochen her, deine Saison ist aber noch nicht vorbei. Lausanne ist schon gewesen, am Freitag bist du in Rom am Diamond League Meeting, Weltklasse Zürich kommt noch und zum Abschluss noch Bellinzona. Für mich klingt das nach einer unglaublich intensiven Sommer. Wie erholst du dich von dem nachher?
Ich weiß es auch noch nicht. Ich hoffe, ich kann mich gut erholen. Also ich merke schon, es war sehr, 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 sehr eine anstrengende Saison. Ich habe dann sicher auch noch ein bisschen, wenn Bellinzona durch ist, habe ich auch noch ein paar Sachen, die ich immer so ein bisschen nach der Saison verschieben. Und nachher, ja sicher, ich habe jedes Jahr immer so meine mindestens 3 Wochen, wo ich wirklich gar nichts habe, keine Termine, die wirklich das Management ausschreibt. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel daheim wäre, wo ich wirklich auch nicht an Sport muss denken oder an alles das. Und ja, einfach mit anderen Sachen machen. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen von den Gedanken her, etwas anderes denken, anderes entdecken, eben reisen. Oder letztes Jahr habe ich mich auch rausgemischt, was mir Spass gemacht hat. Oder einfach etwas, wo möglichst nichts mit dem Sport zu tun hat, um einfach wirklich so ein bisschen abzuschalten und etwas anderes zu denken.
Du hast letzte Woche etwas gesagt, was mich gleich überrascht hat. Du hast gesagt, du wolltest bis 2028 rennen. Das wären deine 5. Olympischen Spiele in Los Angeles. Das schaffen eh schon nur ganz wenige. Ich finde es im Sprint noch ein bisschen spezieller. Ist das ein wahnsinnig schwieriges Ziel oder nimmst du das mit links?
Ich habe das Gefühl, es ist sicher machbar. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe so viele coole Vorbilder, die zeigen, dass es möglich ist. Und das andere ist sicher einfach zu gesund bleiben. Das habe ich vor allem auch die letzten Jahre gesehen oder auch dieses Jahr, dass es vielleicht ja, auch immer ein bisschen schwieriger wird, ein bisschen heikler. Der Körper verzeiht einem auch weniger. Auf der anderen Seite hast du auch viel mehr Erfahrung. Also ich habe jetzt zum Beispiel diese Saison ist jetzt wirklich viel besser gegangen als letzte Saison. Und von dem her habe ich das Gefühl, es ist sicher machbar. Es haben ganz viele andere auch gemacht. Und vor allem, ich werde dann 36. Und es hat ganz viele Sprinterinnen, die bis wirklich dorthin in ihrer Topform sind. Darum habe ich das Gefühl, es ist sicher machbar.
Die Olympischen Spiele 2028 werden in Los Angeles stattfinden. Es ist die Stadt von Flowjob. Dort kommt Flowjob her. Dort ist sie geboren, dort ist sie aufgewachsen und dort ist sie gestorben. Der Rekord, wenn er bis dorthin bleibt stehen, wird er 40 Jahre alt sein. Auch weil der Sommer auch wieder nicht untergeboten wurde in Paris. Es ist niemand, muss man sagen, annähernd so schnell gelaufen wie die Flowjob vor jetzt 36 Jahren. Wie schaust du heute, wir haben für einen Podcast schon darüber geredet, wie schaust du heute auf ihren 100-Meter-Weltrekord, auf die, wir haben es tausendmal so formuliert im Podcast, aber es bleibt einfach unglaublich auf die unglaublichen 10,49 Sekunden.
Es ist wirklich eine unglaubliche Zeit und ich habe so spannend gefunden, zu hören, dass Elaine Thompson hat gesagt, für sie ist das wie so nicht machbar gewesen, bis sie dann plötzlich so nahe hergekommen ist. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch bei den anderen Sprinterinnen, die schauen wahrscheinlich auch auf den Weltrekord und denken, gut, das ist ja fast nicht schlagbar. Es ist ja wirklich eine unglaubliche Zeit, aber es ist auch von einer Frau gelaufen worden, die eine unglaubliche Technik hatte und die sicher, was auch immer jetzt aus der Hinger ist, sicher eine sehr eine gute Sprinterin ist gewesen. Von dem her wird sicher eine sehr gute Sprinterin brauchen, wenn der jemals gebrochen wird und sicher auch sehr, sehr gute Bedingungen. Das ist halt etwas, wo bei uns halt eben immer eine Rolle spielt, wie es jetzt im Podcast ist vorgekommen, mit den perfekten Windbedingungen, die es gerade hatte. Dass es wirklich dann, wenn du mal dein perfekte Rennen hast, wenn du topfit bist, dass du dann auch die guten Bedingungen hast und nachher vielleicht mit ganz viel Glück ja, wird es irgendjemand vielleicht irgendeinmal schlagen können.
hast in Paris mal an die 10,49 Sekunden gedacht. Das ist ja immer noch so, es wird immer eingeblendet. Immer wenn du rennst, immer wenn du 100 Meter rennst, wird im Fernsehen 10,49 Sekunden eingeblendet.
Nein, das sehe ich ja nicht. Aber darum, nein, ist eigentlich überhaupt nicht irgendetwas, wo ich daran denke. Weil in dem Moment sind es sozusagen die anderen 7 Läuferinnen, die deine Gegnerinnen sind und nicht die Zeit. Und sicher auch, weil ich halt auch sehr weit weg bin. Also das ist wie für mich im Moment ist es überhaupt nicht etwas Realistisches. Und darum ist es auch nicht irgendetwas, wo gross in deinem Hinterkopf ist oder so.
Was denkst du, wird der Rekord je gebrochen werden? Oder ist er unerreichbar?
Ich muss sagen, ich habe auch gedacht, es haben mich ja viele Leute aber gefragt, ja, was ist der Weltrekord? Dann habe ich gesagt, ja, bei 49, aber ja gut, das ist... weiß man auch nicht und es wird auch nicht möglich sein, den irgendwie wieder zu schlagen. Aber eben, wie Dylan Thompson selber gesagt hat, ist sie die 54 gelaufen und es braucht sicher eine außergewöhnliche Läuferin mit eben ganz viel Glück, dass wirklich alles perfekt zusammenpasst. Dass wirklich, wenn die Person in Topform ist, ihr das perfekte Rennen kann abliefern kann und dann einfach auch noch die perfekten Bedingungen hat, genug warm, genug Rückenwind und dann, ja... Ja, wieso nicht? Also, der gehört ja da zum gebrochen werden und es werden es noch ganz viel probieren.
Danke vielmals, Muschinka, bist du da gewesen.
Sehr gerne.
Ist gegangen. Ist weiter, als man denkt. He?
Das war die Bonusfolge zu Flowjoe, die Jagd nach der schnellsten Frau der Welt. Die ganze Podcast-Serie über Florence Griffiths-Joyner könnt ihr jetzt mit einem Abo vom Dagi, vom Bund, von der BZ oder von der Basler Zeitung oder auch von einem anderen Tamedia-Titel hören. Der Link zu der Serie findet ihr in den Shownotes. Ich bin Christoph Gertsch und das Gast in dieser Folge war Muschinka Kambunji. Skript Michael Krogerus und ich, Christoph Gertsch. Produktion Mirja Gabatuller und Noah Fendt. Sounddesign Carlos Arski. Wenn ihr Rückmeldungen oder Fragen habt zu dieser Folge oder zur ganzen Serie und zur Recherche, schreibt uns gerne an podcasts@tamedia.ch. Und jetzt ist, glaube ich, wirklich alles gesagt. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.